Ja, schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer Gott, du sitzt auf dem Thron. Du bist der Einzige, dem alles Lob gebührt. Und wir wollen dich loben. Mit unseren Liedern, mit unserem Leben, auch mit dieser Predigt will ich dich loben. Bitte hilf uns, das zu tun. Hilf uns, ja, wegzuschauen von uns und von unserer Ehre und zu dir hin und zu schauen, wie wir wirklich leben können, wie du es möchtest. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke für deine Gnade. Danke, dass das immer zuerst steht, dass du uns angenommen hast, dass du uns lieb hast. Danke dafür. Ja, und dafür sei dir wirklich alles Lob und alle Ehre. Bitte hilf jetzt. Bitte schenk Kraft und Konzentration beim Reden und Hören. Und ja, dass wirklich du es bist, der redet. Amen. Andi hat es am Eingang erwähnt. Wir sind mitten in der EM. Gestern das spannende Achtelfinale und es löst Begeisterung aus in unserem Land und wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Es gibt viele Fans in den Stadien, in Public Viewing Arenen und auch zu Hause an den Bildschirmen. Und bei Fans kann man auch irgendwie noch unterscheiden. Es gibt dann die Sympathisanten und auch bei Fans gibt es manche, die es ernster meinen als andere, die Ultras. Manche sind bei jedem Spiel dabei, reisen der Mannschaft hinterher. Und für manche ist es einfach eine nette Abwechslung. Andere geben für ihre Mannschaft, auch in der Bundesliga, geben sie wirklich alles. Aber was es nicht so oft gibt, ist, dass Fans, weil sie von ihrer Mannschaft begeistert sind, sie den gleichen Lebensstil wie die Fußballer praktizieren. Also die wenigsten machen genauso diszipliniert Sport wie die Fußballer. Als Kind oder Jugendlicher vielleicht eher noch, da eifert man vielleicht schon seinem großen Vorbild hinterher, schaut sich ab, wie er spielt oder übernimmt auch den ein oder anderen Ernährungstipp von ihm. Aber meistens verblasst das irgendwann und es bezieht sich auch meistens nur auf das Sportliche. Das Idol, das Vorbild bleibt Sportler und dazu noch weit weg. Kein echter Teil des Lebens. Wir schauen uns heute einen Text an, wo wir im Johannesevangelium jetzt an einem Punkt sind, wo wir überlegen müssen, wie ernst mein Ich es mit Jesus? Wie ernst habe ich es bisher gemeint? Bin ich ein Sympathisant, interessiert, aber doch distanziert? Bin ich ein begeisterter Fan, was auch gut ist, was irgendwie die Grundlage ist oder was immer als erstes auch irgendwie da sein muss und was die meisten dann so irgendwie durchlaufen? Oder bin ich ein Nachfolger? Einer, der, weil er von Jesus begeistert ist, aktiv mit ihm lebt. Das ist also das Predigtthema von heute, Fan oder Nachfolger von Jesus. Und dazu lese ich uns einmal diese vier Verse vor. Das schreibt Johannes. In 1. Johannes 2, Kapitel 3 bis Vers 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das, was wir lesen, klingt ganz ähnlich wie das, was wir bisher hatten. Wer behauptet, mit Gott unterwegs zu sein, da muss ich das im Leben zeigen. Hier in diesen Versen kommt eigentlich nichts Neues. Und das ist auch typisch für die Art und Weise, wie Johannes schreibt. Also er schreibt nicht linear und immer einen neuen Gedanken nach dem anderen. Also A und dann B und deshalb C und deshalb auch D. Paulus schreibt so. Oder auch meine Predigten sind mit drei Punkten sehr linear aufgebaut. Johannes kreist viel mehr um die einzelnen Gedanken. Also er schreibt von A mit bisschen von B und dann einmal C aus dem Blickwinkel von A. Und dann schreibt er wieder von A aus dem Blickwinkel von C, nee, mit bisschen von C, aus dem Blickwinkel von B. Also es scheint irgendwie viel wirrer zu sein. Es muss aber einfach anders gelesen werden. Man muss mit ihm lange bei einem Gedanken bleiben und dann damit rechnen, dass der eine Hauptgedanke mit vielen Facetten beschrieben wird, die alle irgendwie was zum Gesamtbild beitragen. Und eigentlich sagt er hier jetzt, ja, nichts Neues wie bisher. Er wird nur konkreter. Bisher konnte man schneller dabei sein zu sagen, ja, ich lebe mit Gott, ich lebe im Licht. Auch im Alltag, das fühlt sich nicht wie Finsternis an, weil mir gefällt es, mit Gott zu leben. Ich bin ein Fan von ihm. Johannes wird jetzt konkreter. Es geht nicht nur darum, Fan zu sein, sondern darum, ein Nachfolger zu sein. Lasst uns die Verse einmal nacheinander durchgehen. Wir starten mit einem ersten Punkt und der Frage, hältst du seine Gebote? Er sagt, Vers 3, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also wir stellen fest, ja, ich habe Jesus kennengelernt, wenn ich tue, was er sagt. Das ist eine provokative Aussage. Kann ich Jesus nicht so kennenlernen und erkennen? Und hängt daran auch, ob ich wirklich Gemeinschaft mit ihm habe und ob ich wirklich zu ihm gehöre? Und dann sehen wir jetzt im nächsten Vers genau das, was ich gerade gesagt habe. Der nächste Satz klingt sehr ähnlich wie Sachen, die Johannes direkt davor auch schon mal gesagt hat. Also er sagt, Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Und zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 6, da hat er was ganz Ähnliches gesagt. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also beides Mal, sehr ähnlich aufgebaut, beides Mal sagt jemand, ich stehe in der Weise mit Gott in Beziehung, aber das Leben wird nicht von Gott bestimmt, nicht von seinem Licht, nicht von seinen Geboten. Derjenige ist in der Finsternis, er hält Gottes Gebote nicht. Dann heißt es beides Mal, derjenige lügt, er ist fern von der Wahrheit. Das, was er behauptet, es stimmt nicht. Also sehr parallel aufgebaut. Gemeinschaft haben mit Gott ist ungefähr das Gleiche wie Gott erkennen. Und in der Finsternis leben oder sündigen, wie er später sagt, ist ungefähr das Gleiche wie seine Gebote halten. Macht eigentlich Sinn. Und das deckt sich dann auch mit dem, was wir über das Wort erkennen oder Gott erkennen sagen können. Da geht es von der Wortbedeutung nämlich auch nicht nur darum, irgendwie im Kopf kognitiv zu verstehen, wer Gott ist, welche Eigenschaften er ist, er hat und so weiter. Sondern es geht um ein persönliches Erkennen, ihn als Person auch anzuerkennen, ihn den sein zu lassen, der er ist, ihn den sein zu lassen, der er gegenüber dir beansprucht zu sein. Und auch dieses Gotterkennen war, genauso wie das im Lichtleben oder zum Lichtkommen, dieses Gotterkennen war in der Antike eine Sache, nach der sich viele gesehnt haben. Gott erkennen. Und dann gab es da auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man meinte, Gott erkennen zu können. Manche glaubten, man muss viel nachdenken, viel studieren, Philosophie studieren, die Welt und Mythologien studieren und natürlich auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Andere glaubten, du musst besondere Zeremonien gemeinsam feiern, die dich abholen und krasse Gefühlszustände in dir auslösen. Dann erkennst du Gott, meinte man. Sogenannte Mysterienkulte. Die Juden und dann auch die Christen sagten was anderes. Johannes hat behauptet, Gott hat sich offenbart. Wir kennen ihn, weil er sich offenbart hat. Und wir haben ihn gesehen, gehört und ihn angefasst. Und das geben wir jetzt weiter, damit auch ihr Gemeinschaft mit ihm und mit uns habt, dass auch ihr Gott erkennt, ihn kennenlernt. Und man merkt, ja, das hat stattgefunden, wenn man sein eigenes Leben an seinen Geboten orientiert. Also ganz simpel, wenn dir in deinem normalen Alltag das wichtig ist, was er dazu gesagt hat, weißt du, du hast Gott erkannt, so wie er ist. Und dann ist auch wieder wichtig, dass wir hier die Reihenfolge klar haben. Also ähnlich wie beim letzten Mal. Man erkennt ihn nicht dadurch, dass man seine Gebote hält. Man erkennt Gott dadurch, dass er etwas von sich preisgegeben hat. Er sich mitteilt, er sich selbst verschenkt, er einem durch das Geschenk seines Sohnes vergibt. Nur wenn du das annimmst, du Jesus das für dich sein lässt, die Sühnung für deine Sünden, so kommst du in eine Beziehung mit ihm. In diese Beziehung, wie du sie Gott gegenüber auch nur haben kannst, mit allem, was dazugehört. Er schenkt sich dir und du musst es annehmen. Und dazu gehört dann auch zum Beispiel, dass er als Schöpfergott und als dein Erlöser natürlich gebieten darf. So und so sollst du leben, so und so sollst du nicht leben. Und dazu gehört auch, dass diese Gebote immer gut sind, weil er als der, der das Leben gemacht hat, am besten weiß, wie es funktioniert und wie es gelebt werden soll. Also wenn du erkannt hast, was Jesus für dich getan hat und du erkannt hast, wer er ist, dann wirst du als Folge seine Gebote halten, weil du das Verlangen dazu hast und es ganz natürlich zu unserer Beziehung ihm gegenüber passt. Und wenn du seine Gebote hältst, kannst du dann sozusagen nachträglich merken, ja, bei mir hat das stattgefunden. Ich habe Gott erkannt und das ändert einfach alles. Meine Sicht von mir, von der Welt, von dem, was wichtig ist, von dem, was gut und was falsch ist, alles, weil sich mit ihm alles ändert. Und dann spricht Johannes hier ein Thema explizit an, was er vorher schon angedeutet hat und ab jetzt einen größeren Raum einnehmen wird. Woran erkennt man, ob man Christ ist? Das davor ging auch schon in die Richtung, wenn du im Licht wandelst, gehörst du klar zu ihm. Was vor allem heißt, ihm gegenüber offen mit deiner Sünde zu sein. Aber auch ernst. Aber wie gesagt, vor allem offen damit sein. Und da wird Johannes jetzt noch weitere Merkmale nennen. Er tut das, damit man sich prüfen kann. Gehöre ich wirklich dazu? Bin ich Kind Gottes? Muss bei mir noch irgendwie was Neues dazukommen? Und das Prüfen soll dann Folgendes bewirken. Bei denen, die wirklich mit Gott unterwegs sind, soll das automatisch wie ein Zuspruch wirken. Sie stellen fest, ja, bei mir sind die und die Merkmale vorhanden. Halleluja, ich gehöre zu Gott und das ist der richtige Weg. Es ist das Leben Gottes, deshalb vertiefe ich mich da jetzt weiter rein. Bei denen, die nicht mit Gott unterwegs sind, das aber vorgeben, sie vielleicht irgendwie Teil der Gemeinde sind, den Johannes damals schreibt, sie im Alltag aber nicht wirklich mit Gott leben. Die hören das auch, als dieser Brief verlesen wird oder immer wieder gelesen wird. Sie hören das und da wirkt es aber automatisch wie eine Mahnung. Oh, wenn das und das Merkmal zu einem Christen dazugehört, bei mir aber gar nicht vorhanden ist, muss ich vielleicht doch meine Beziehung mit Gott einmal grundlegend bereinigen und mich komplett in sein Licht stellen. Es ist durchaus eine gewollte Verunsicherung. Eine Verunsicherung, bei der Johannes aber möchte, dass auch sie ganze Sache mit Gott machen, dass auch sie Ja sagen zu den Wegen Gottes und zu dem, wie Gott ist. Sie sich darauf einlassen und sich hinein vertiefen und sie nicht nur Bewunderer oder Fans sind, sondern Nachfolger. Und dann wird Johannes hier jetzt immer konkreter. Davor konnte man noch viel leichter sagen, ja, ja, ich lebe schon auch im Licht. Ja, ich gehe ernst und offen mit meiner Sünde um. Und das macht er jetzt noch konkreter, was das heißt. Gebote halten. Was Jesus gesagt hat, das befolgen. Punkt. Dem Gebot folgen, glaubt an ihn, vertraut ihm. Dem Gebot, wenn er sagt, liebt eure Feinde, dann sollst du alle lieben, die dich nicht mögen, die du nicht magst und die dir egal sind. Du sollst sie initiativ zuvorkommend und gerne lieben. Das Gebot, wenn Jesus sagt, du sollst deinem Bruder 7 mal 70 mal vergeben, dann sollst du das tun, auch wenn es bei jedem Mal, wo er dich wieder verletzt hat, es dir schwerer fällt. Wir leben in einer Zeit, in der man nicht gerne hört, dass man Gott grundsätzlich gehorchen soll. Es geht bei uns stark darum, nach den eigenen Gefühlen zu leben. Und das auch mit christlichem Anstrich. Dann picke ich mir die Gebote raus, zu denen ich noch ein Ja finden kann. Oder es wird gesagt, wir sind ja nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und das stimmt auch. Aber es meint das mosaische Gesetz. Jesus gebietet uns eine Menge. Oder man begründet, dass man nach seinen Gefühlen leben soll, auch mit einem Gebot von Jesus. Weil Gott sagt, du sollst ehrlich sein. Und ehrlich ist es ja, wenn ich nicht irgendwie verkrampft etwas tue, was ich gar nicht will, sondern ich muss mich auch danach fühlen. Nur dann ist es echt. Und ja, wir sollen die Sachen auch grundsätzlich gerne machen. Aber das heißt nicht, dass das die Grundlage für dein Gehorsam sein kann. Manchmal musst du dich einfach entscheiden, etwas zu tun. Manchmal kommen die Gefühle erst später hinterher. Manchmal kommen sie auch gar nicht. Und dann kannst du trotzdem versuchen, es irgendwie gerne zu machen. Es ist Gnade, wenn das gelingt. Jesus ging ans Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen, weil er gesehen hat, was danach kommen wird. Es ist sehr gefährlich, nur nach den Gefühlen zu leben. Es ist sehr vage und undurchsichtig. Es ist dann kein Zugriff von außen auf dich möglich, kein Zugriff von den klaren Geboten Jesu, die eben nicht automatisch in dir sind, die von außen, von ihm, von seinem Wort an dich herankommen müssen. Es ist gefährlich, nur nach den Gefühlen zu leben. Und ich glaube, dass es ein sehr großes Problem in der heutigen Zeit ist. Und ich kenne das bei mir selbst auch. Ich kenne es sehr gut. Aber warum sollten deine Gefühle richtig sein? Warum meine Gefühle? Wie können sie ein angemessener Maßstab für das sein, was wir tun sollen oder auch nicht? Und was, wenn du gar nichts mehr fühlst, dir einfach nach gar nichts der Sinn steht? Und was, wenn du dann nicht gelernt hast, Jesu geboten einfach zu gehorchen? Wenn man verstanden hat, wer Jesus ist, lebt man nicht einfach so weiter und gibt seinen Gefühlen einfach einen christlichen Anstrich. Und man pickt sich auch nicht die Gebote raus, die zu dem Lebensstil passen, den man gerade noch so gerne führen möchte. Sondern man muss nach allen und nach konkreten Geboten von Jesus fragen und die halten. Wenn du dich morgens so fühlst, als gäbe es keinen Sinn aufzustehen, er hat dir einen Sinn gegeben, ein Leben mit Bedeutung gegeben. Handle nicht nach deinem Gefühl, sondern nach dem, was Gott dir gebietet zu tun. Wenn es sich für dich so anfühlt, als würde Gott dich im Stich lassen und du enttäuscht von ihm bist, handle nicht nach dem, was du da gerade fühlst. Lies ihn Gottes Wort, lies und verstehe seine Verheißungen, von denen er geboten hat, glaube daran. Halte an ihn fest, auch wenn du sie gerade nicht siehst. Du wirst sie eines Tages sehen. Glaube dem, was Gott sagt, und handle danach. Das gehört zu der Beziehung, die er zu uns eingegangen ist. Hältst du seine Gebote? Ist dir wichtig, das zu tun, was er in seinem Wort sagt, dass wir es tun sollen? Wenn ja, Halleluja. Wenn nicht, bereinige deine Beziehung mit ihm. Und Johannes erinnert uns im nächsten Vers dann wieder an das, was ich hier auch schon gesagt habe. Wir müssen unbedingt die Reihenfolge beachten. Der Gehorsam folgt aus der Liebe. Der zweite Punkt und Vers 5. Der Gehorsam folgt aus der Liebe. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also wer sein Wort hält, in dem hat die Liebe Gottes gearbeitet. In dem ist die Liebe und in dem ist sie sogar vollendet. Also hat ihr größtmögliches Maß erreicht. Also wir sehen auch hier erstmal wieder das Eigentliche. Es ist die Beziehung. Es begann damit, dass Gott uns liebt. Wenn wir das annehmen, erwidern wir diese Liebe und lieben auch ihn. Und daraus erwächst, wir halten seine Gebote. Und Johannes sagt hier letztendlich ziemlich genau das, was Jesus auch ihnen gesagt hatte. Im Johannesevangelium, als Jesus kurz vor seinem Tod das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, erwäscht ihnen die Füße, sagt ihnen, dass er sie lieb hat und zeigt ihnen, dass er sie lieb hat. Und dann sagt er in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also es hat angefangen, Jesus liebt seine Jünger. Und wer daraufhin seine Gebote hält, der zeigt, dass man ihn auch liebt. Und wer Jesus liebt, wird vom Vater geliebt werden. Also er hat alles, was Gott an Wohlwollen einem gegenüber hat, auf seiner Seite. Es gilt einem ohne Abzüge. Also wer Jesu Liebe auf die Weise erwidert, dass er seine Gebote hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen da. Und da muss dann nicht noch etwas völlig Neues dazukommen oder passieren. Sie ist vollkommen da. Das heißt nicht, dass er schon perfekt ist, dieser Nachfolger von Jesus. Er nichts mehr lernen kann oder er diese Beziehung zu Gott nicht irgendwie weiter ausbauen muss. Es heißt nur, dass in bestimmter Weise etwas zum Abschluss gekommen ist. Ich dachte früher oft, wer wirklich hingegeben leben will, der muss an eine Bibelschule gehen. Oder der muss irgendwo hauptberuflich Gott dienen. Aber das stimmt nicht. Du kannst in deinem Alltag, da wo du bist, hingegebener leben als ein Bibelschüler oder als ein Pastor. Wer sich an sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen da. Man muss dafür nicht irgendwo hingehen. Und dann sehen wir auch hier wieder, wie diese Beziehung zu Gott grundsätzlich sein soll und in welche Richtung man mit ihm unterwegs ist. Aus der Liebe von ihm und der Liebe zu ihm kommt Gehorsam. Beides gehört dazu. Die Liebe und der Gehorsam. Und die Liebe ist das Eigentliche, aber die äußert sich im Gehorsam. Also ähnlich wie letzte Woche. Man weiß grundsätzlich und bejaht es, beides gehört dazu. Es geht wie beim Balancieren darum, beide Arme auszustrecken. Mir Gottes Vergebung sicher zu sein und ich gleichzeitig Sünde ernst nehme. Und hier ordnet Johannes jetzt nochmal das Verhältnis. Ich gehorche, weil ich geliebt bin und ihn deshalb auch liebe. Wer sein Wort hält, in dem ist tatsächlich die Liebe Gottes vollständig da. Und daran merken wir, dass wir in Gott sind. Dass wir da sind, wo wir sein sollen. Und dann ist das hier so ein Vers, mit dem man auch recht gut auf diese Frage antworten kann. Ach, ist der christliche Glaube nicht manchmal zu radikal und zu fanatisch? Also ist es nicht irgendwie doch ein bisschen gefährlich, Gott über alles zu lieben und damit auch zu begründen, ihm gehorsam zu sein? Oder dass man sich fragt, wie viel Radikalität ist möglich und sinnvoll? Wirklich immer für Gott ans Äußerste gehen? Wir haben Sorge, dass das Ganze irgendwie ungesund wird und die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Uns gegenüber oder auch anderen gegenüber. Wenn wir weiterlesen, merken wir schnell, Johannes wird immer darauf beharren. Liebe zu Gott, echte Liebe zu dem wahren Gott wird immer dazu führen, dass man seinen Nächsten liebt. Die Nächstenliebe ist mit der Liebe zu Gott das höchste Gebot. Also das dürfte eigentlich schon mal kein Problem sein. Und dazu gehört dann auch genau diese Überzeugung. Die Gebote Gottes sind für den Menschen das Beste. Er liebt uns, seine Gebote sind gut. Er gebietet uns die Sachen auch, weil er uns lieb hat. Wir brauchen diese Überzeugung für die säkularen Menschen um uns herum und auch in der Seelsorge untereinander. Die Gebote Gottes sind das Beste für den Menschen. Und ich glaube nicht, dass es hier um ein irgendwie immer radikaleres, im Sinne eines immer verrückter werdenden Lebens geht. Johannes sagt, wer die Gebote Gottes hält, in dem ist die Liebe Gottes vollendet. Da ist was zum Abschluss gekommen. Da muss nicht irgendwie immer mehr Aktivität mit Gott rein, immer noch krassere Hingabe, sondern muss es leidenschaftlich, aber auch nüchtern so weitergehen. Mehr Vertrauen, ja, mehr Liebe, ja, aber trotzdem nüchtern so weiter, wie man angefangen hat. Nachfolge im Alltag, im normalen Leben. Und vielleicht hilft dazu folgender Vergleich. Es ist ähnlich wie beim Gärtner. Ein Gärtner will einen schönen und prächtigen Garten anlegen. Bisher ist es nur ein großes, wild gewachsenes Durcheinander von Bäumen, Gestrüpp und Wiese. Und natürlich geht es dem Gärtner um den Garten, um das große Ganze, aber letztlich um Leben, Pflanzen, Organismen, Beziehungen. Aber was muss er tun, um das Leben des Gartens zu entfalten? Er muss darin eingreifen. Das Leben in gute Strukturen und Ordnungen fassen. Nicht die Bäume oder Sträucher alle frei wachsen lassen, aber auch nicht alles ganz steril halten, überall Steine hin, sondern die Pflanzen liebevoll beschneiden, hier und da etwas umsetzen, mal was ausreißen oder was Neues einpflanzen. Der Gärtner ist sehr für den Garten, für die Pflanzen, hat normalerweise eine gewisse Liebe zu allem, was wächst. Leblose Ordnungen und Gebilde möchte er nicht haben. Das Entscheidende ist das Leben, das Wunder des Lebens, Beziehung. Aber das geht nicht ohne gute und wohlüberlegte Strukturen, Eingriffe, Regeln und Ordnungen. Er will diese unendlich schöne Sache entfalten, darum geht es ihm. Aber die zeigt sich am besten in bestimmten Ordnungen und Strukturen. Es geht nicht um starre und tote Strukturen, sondern schöne und lebendige Strukturen, die an diese unendlich schöne Sache angepasst sind. Was heißt das jetzt auf unser Leben übertragen? Wie sehen gute und lebendige Strukturen aus? Wie sieht Gehorsam aus, der aus der wunderschönen Liebe Gottes kommt? Nur ein paar Beispiele. Ich könnte da noch sehr viel mehr zu sagen oder letztendlich auch die ganze Bibel mit dieser Brille lesen. Nur ein paar Beispiele. sich am Sonntag Zeit für ihn nehmen, bei ihm und mit ihm ausruhen, weil er einen Ruhetag verordnet hat. Unter der Woche deine Arbeit als seine Berufung für dich sehen und anpacken. Verbindliche Beziehungen leben, dich verbindlich einer Gemeinde anschließen und einem Hauskreis. In Krankheit und Schwierigkeiten um Kraft, Geduld und Weisheit bitten und ihn ehren, indem man lernt, Schwäche zuzugeben und Hilfe anzunehmen. Wir müssen uns weiter bemühen, zu lieben, Gott zu lieben, die Menschen zu lieben, da dabei bleiben. Und dann aber nach den guten Ordnungen des Schöpfers handeln. Gebote beachten, seine Grenzen einhalten und dann immer fester werden in diesen Strukturen. Bleib bei der Liebe. Bleib beim Gehorsam. Gehorche, weil er liebt. Und am klarsten, wie Gehorsam aus Liebe aussieht, sehen wir bei wem? Bei Jesus. Und darauf verweist uns Johannes jetzt in Vers 6, was unser dritter Punkt ist: Lebst du wie er? Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Es geht um Beziehung. Es geht um eine sehr konkrete Beziehung. Und diese Beziehung ist auf Dauer ausgelegt. Wer in ihm bleibt, heißt es hier. Es geht nicht darum, einmal was mit Gott erlebt zu haben oder ihm hier und da etwas von dir, von deiner Zeit zur Verfügung zu stellen. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Es geht ums ganze Leben. Den ganzen Lebenswandel. Gemeint ist die ganze Lebensführung, wie man sein Leben im Alltag führt, von morgens bis abends und auch in der Nacht. Und das eben orientiert an ihm, an Jesus. Es ist Beziehung. Es ist Nachfolge. Und ich liebe diesen Begriff Nachfolge. Ich finde, er passt so perfekt zusammen, worum es beim Christsein geht. Nachfolge. In dem Begriff steckt so viel drin und es macht es aber auch so schwer, ihn zu erklären. Also wie würdest du zum Beispiel jemandem erklären, was das ist? Und wenn er keine Ahnung davon hat, was das heißt? Also jemand in der Schule oder auf der Arbeit fragt dich, was heißt das eigentlich, Christ zu sein? Und dann sagst du, Jesus nachzufolgen. Und dann fragt er dich weiter, und was heißt das, Jesus nachzufolgen? Was würdest du da sagen? Überleg das mal kurz, wie du darauf antworten würdest. Ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit, was heißt, Jesus nachzufolgen. Okay, ich weiß nicht, ob du jetzt ein paar Sachen im Kopf hast. Wahrscheinlich brauchst du auch ein bisschen mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Ich hatte die Woche ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und ich würde es kurz so zusammenfassen. Nachfolge bedeutet, schauen, wie Jesus ist, wie er sein Leben führt, auf das hören, was er sagt, mit ihm reden, ihn dein Lehrmeister sein lassen und davon alle deine Lebensbereiche bestimmen lassen. Also es geht darum, mit ihm, es geht darum, ausgehend von dem, was wir aus dem Neuen Testament von ihm wissen, geht es darum, ihn als Person in dein Leben einzubeziehen und ihn so in unser Leben einzubeziehen, dass er aus unserem Leben eine Reise macht, eine Reise, wie er es damals mit den ersten Jüngern gemacht hat, er eine Lebensschule macht, in der dann alles so gefüllt wird, alles so geordnet wird, wie er es ordnen möchte. Und wie er selbst gelebt hat. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, so zu leben, wie er gelebt hat. Wenn er die Menschen geliebt hat und mit ihnen Zeit verbringen wollte, sollten wir lernen, das auch zu tun. Wenn er sich Zeit genommen hat, mit seinem Vater zu reden, sollten wir das auch tun. Wenn er in sich geruht hat und alles mit einem vortrefflichen und guten Charakter getan hat, sollten wir lernen, so auch zu werden. Und ja, wir scheitern dabei. Aber es geht darum, ihm weiter nachzufolgen. Es geht darum, grundsätzlich diese Bereitschaft zu haben. Ja, mach mit mir, was du willst. Nimm mich mit auf diesen Weg einer Lebensschule bei dir. Bestimm du über mich, über alles, über jeden einzelnen Lebensbereich. Und wenn wir da mal schauen, wie war das denn bei den ersten Nachfolgern, bei den ersten Jüngern? Da gab es einen, wo das auch sehr problematisch wurde. Judas. Und wir erfahren nicht viel über Judas. Ich glaube, dass er es grundsätzlich irgendwie ernst gemeint hat mit Jesus, dass er ihm ernsthaft nachfolgen wollte. Und dann erfahren wir mehr über ihn, als Maria ein wahnsinnig teures Öl nimmt, um damit Jesu Füße zu salben, vor seiner Kreuzigung. Also das Öl hat fast einen ganzen Jahreslohn gekostet. Purer Luxus. Und was macht sie damit? Pure Verschwendung. So denkt auch Judas. Er sagt in Johannes 12, Vers 5, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Also er hat ein gutes Anliegen, hat die Menschen im Blick. Hat viel von Jesus da vielleicht schon gelernt gehabt. Und dann heißt es aber weiter, er sagte dies aber nicht, oder vielleicht nicht in erster Linie, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Jesus korrigiert ihn daraufhin, aber ganz sanft. Und da hätte Judas die Chance gehabt, zu merken, dass er falsch lag. Und er hätte die Chance gehabt, von seinem Meister zu lernen und auch diesen Lebensbereich ordnen zu lassen. Was macht Judas? Er geht zu den hohen Priestern und verrät Jesus. Wofür? Für 30 Silberstücke. Ihm ging es ums Geld. Die wollte er haben. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass Jesus seiner Verhaftung als Messias eh irgendwie entkommt, aber er wollte trotzdem Profit aus seiner Beziehung zu Jesus rausschlagen. Er ist ihm nachgefolgt, aber ist er ihm wirklich nachgefolgt? An einem bestimmten Punkt zeigte sich, es ging ihm bei der Beziehung Jesus um was anderes. Er wollte Profit für sich aus seiner Beziehung zu Jesus rausschlagen. Macht das ein Nachfolger von Jesus? Wie hätte ein Nachfolger von Jesus reagieren sollen? Auch auf seine Korrektur hin. Judas handelt so und die anderen? Als Jesus mit ihnen allen zusammen das Abendmahl isst, sagt er ihnen, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird aus der Beziehung zu mir einfach nur Profit rausschlagen wollen. Und was sagen die Jünger? Was sagen die wahren Jünger? Herr, bin ich's. Herr, bin ich's. Sie wissen, dass sie korrupt sind, dass ihnen nicht zu trauen ist, dass sie in ihrem Lebenswandel in verschiedenen Lebensbereichen nicht gerade laufen werden und dass sie Jesus auch diese Frage stellen müssen. Herr, bin ich's? Ist es möglich, dass ich die Beziehung zu dir nur für meinen Vorteil missbrauchen werde? Herr, bin ich's? Bin ich deiner so wenig würdig? Und das erkennt Jesus an als wahre Nachfolge. Ihr seid meine Jünger, wenn ihr tut, was ich sage. Wenn ihr euch immer und immer und immer und immer wieder von mir korrigieren lasst. Die Beziehung zu Jesus, sie ist auf Dauer ausgelegt. Eine Lebensschule bis zum Ende. Ihr müsst damit rechnen, dass ich euch so viel zu lehren habe. Und die Jünger stellen Jesus diese Frage. Und was tun sie? Sie bleiben bei ihm. Sie bleiben in seiner Gegenwart, weil sie wissen, er ist ein guter Herr. Einen besseren gibt es nicht. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ein Nachfolger von Jesus bleibt bei Jesus und ist bereit, alle Lebensbereiche von ihm ordnen zu lassen und sich da zu fragen, Herr, bin ich's? Bin ich's, der dich da verrät? Kann es sein, dass ich da noch eine Menge von dir lernen muss? Es geht nicht darum, in allen Lebensbereichen sofort zu leben, wie Jesus gelebt hat, aber bereit zu sein, alle auf den Prüfstand zu stellen. Und er wird sie nach und nach durchgehen und dich fragen, wirst du mir auch da vertrauen, beim Geld, bei deinen Kindern, bei deiner Arbeit? Willst du da doch auch nur für dich Profit rausschlagen Oder vertraust du mir, dass es richtig und besser ist, wenn wir die Sachen so machen, wie ich möchte, dass wir sie machen? Hängst du an die Sachen dein Herz oder an mich? Und das wird manchmal schmerzhaft sein. Herr, wirklich, forderst du von mir wirklich, das so und so zu machen? Ja, er fordert alles. Dein ganzes Leben. Aber er ist ein guter Herr. Und er geht mit. Er geht voran. Er ist gnädig und geduldig. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Wenn wieder ein Lebensbereich drankommt, sei bereit, ihn ordnen zu lassen. Herr bin ich's. Sei nicht nur ein Fan von Jesus, sei ein Nachfolger. Das ist seine Einladung. Es ist seine Forderung und es ist sein Gebot. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch gern noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.